Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Friedensreiters, Jochen. Und wir müssen natürlich über den Iran sprechen, über den Krieg, der dort stattfindet gerade. Aber wir haben uns vereinbart, wir wollen gar nicht so sehr über den Verlauf sprechen oder über strategische Fragen. Das kann man zu einem späteren Zeitpunkt noch machen, vielleicht. Dafür sind auch die Auswirkungen noch nicht klar genug absehbar. Auch was hinterher das für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich bin heute noch tanken gefahren, um zu schauen, dass ich noch günstiger den Tank voll kriege. Soweit sind wir dann auch schon wieder. Nein, wir wollen sprechen über das Warum. Warum findet dieser Krieg gerade jetzt statt? Das ist die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen und auch mit der Frage, gibt es eine völkerrechtliche Begründung und werden wir vielleicht sogar in die Diskussion einsteigen, dass Völkerrecht sich dem Spruch der Zweck heiligt die Mittel beugen muss oder sollte, was ja in der Politik auch in Deutschland an einigen Stellen auch diskutiert wird. Damit wollen wir einsteigen, aber beginnen tatsächlich mit der Frage, warum findet dieser Krieg eigentlich jetzt statt, Jochen?
Da gibt es so viele Versionen, wie es Kommentierende gibt. Und wenn man Donald Trump und seine Administration einbezieht, auch noch mehr, weil sie da sehr wechselnd sind. Es gibt klare Hinweise darauf, dass Israel und die Regierung Netanyahu, aber auch zum Beispiel Saudi-Arabien, Präsident Trump gedrängt haben, jetzt in die Offensive zu gehen. Begründet wird das damit, dass das Raketenprogramm und das Atomprogramm von Seiten des Iran nach dem 12-Tage-Krieg nicht eingestellt oder reduziert worden ist, sondern unterirdisch wieder aufgebaut werden sollte. Mir fehlt die Hintergrundkenntnis, um sagen zu können, ob diese Behauptung, ob diese These richtig ist. Aber damit wird es auf der einen Seite begründet. Es gibt Menschen, zum Beispiel den Kommentator der New York Times, und das ist ja erstmal eine überraschende Quelle für einen solchen Kommentar, der gesagt hat, die Vereinigten Staaten und Israel tun der Welt einen Gefallen und eigentlich geben sie die Antwort auf einen Krieg, den der Iran schon seit 1978 gegen die westliche Welt führt. Mit hybrider Kriegsführung, mit direkten Angriffen, mit Terrormilizen, die in Europa Anschläge durchführen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, eigentlich tut Trump jetzt das, was man schon von ihm erwartet hat. Er versucht von innenpolitischen Problemen abzulenken und verlagert sich in die Außenpolitik und führt deshalb diesen Krieg. Wenn man Trump selber und seine Administration anschaut, dann heißt es einmal, wir tun das eben, um das Atomprogramm zu stoppen. Dann heißt es im nächsten Kommentar, Hilfe ist auf dem Weg, wir wollen dem israelischen Volk helfen. Und so wechselt da ja die Begründungslage von Aussage zu Aussage.
Lassen Sie das mal versuchen zu sortieren. Der Krieg fängt ja nicht plötzlich an und er ist ja wohl vorbereitet. Es ist ja massives Kriegsgerät vor Ort geschafft worden. Zwei Flugzeugträger inklusive ihrer unterstützenden Gefolgschaft sind vor Ort. Da ist viel aufgerüstet worden und hingeschafft worden. Also das ist keine spontane Aktion gewesen. Die ist vorbereitet und man hatte damals den Eindruck, sie wurde vorbereitet. Auslöser waren die Proteste zum Jahreswechsel im Iran, die Proteste. Und daraufhin hat Trump ja das Zitat gebracht, was du gerade auch gesagt hast, nämlich Hilfe ist unterwegs. Daraufhin haben die Protestierenden ja auch noch ein wenig durchgehalten. Die Hilfe machte sich dann auch auf den Weg, aber nicht um einzugreifen, sondern um erstmal vor Ort zu ankern und sich das alles anzuschauen, bis dann die Demonstrierenden, die überlebt haben, in den Gefängnissen saßen. Dann gab es noch den Hinweis, ihr dürft die aber nicht hinrichten. Daraufhin hat man sie dann wahrscheinlich nur gefoltert und nicht hingerichtet und irgendwann dann doch hingerichtet. Und dann gab es die Verhandlungen, die auf einmal außerhalb in Genf, glaube ich, stattgefunden haben, die dann aber zum Ziel hatten, tatsächlich das Atomprogramm in den Blick zu nehmen. Von Menschenrechten und von den Demonstrierenden war dann keine Rede mehr.
Ja, und diese Bewegung der Heranführung von militärischen Kräften, die du beschreibst, die ist einfach natürlicherweise langsam erfolgt. Ist dann erster Flugzeugträger, dann der zweite Flugzeugträger, der jetzt vor Israel positioniert ist, herangeführt worden. Und ich glaube eben, dass ja auch die US-Administration zu früh diesen Satz gesagt hat, Hilfe ist auf dem Weg. Also die Leute sehr früh zu Hilfe, ihnen Hilfe zugesagt hat und sie ermutigt hat, sich zu erheben, als das militärisch noch gar nicht möglich war. Also eigentlich erst mit der Ankunft des zweiten Flugzeugträgers vor Israel war nicht nur die Fähigkeit anzugreifen gegeben, sondern sich möglicherweise auch in ausreichendem Maß vor Gegenschlägen zu schützen und zu verteidigen, in dem ja immer unvollkommenen Maß, wie wir das ja auch jetzt sehen. Also das heißt, da hat es eine Ungleichzeitigkeit gegeben. Aber das macht das Ganze auch so schwierig, wirklich zu bewerten. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie betreibt Donald Trump Politik auf der einen Seite und auch welche Qualifikation für eine nachhaltige Politik und nachhaltige Planung bringt die derzeitige US-Administration mit? Die Fragestellung, gibt es eigentlich einen größeren Plan oder gibt es immer wieder wechselnde Argumentationen? Heute Morgen habe ich noch in einem Podcast gehört, dass der Verteidigungs- Verzeihung, Kriegsminister der USA, dass der auf der einen Seite gesagt hat, ja, der Krieg dauert nur ein paar Tage. Und als dann der Reporter nachgefragt hat, ja, aber es ist doch jetzt von Donald Trump was anderes gesagt worden, es kann möglicherweise ein paar Wochen dauern, hat er sich einfach wieder korrigiert. Das heißt, wir haben auch in der Frage, und das ist leider auch nicht was ganz Neues, wenn wir auf den Irakkrieg 2003 schauen. Es gibt schon ein Qualitätsproblem in der nachhaltigen Planung. Das heißt, die Menschen möchten ja auch wissen, auch gerade die Menschen im Iran natürlich, aber auch in den Vereinigten Staaten, welche Ziele verfolgt man mit dieser militärischen Intervention? Welche Schritte sollen auf diesem Weg erfolgen? Und wie will man, bis wann will man dieses Ziel erreicht haben? Davon ist ja nichts zu sehen. Das führt auch zu für Trump katastrophalen Zustimmungswerten zu dieser Militäraktion.
Das ist aber auch genau der Punkt, weil Trump nämlich mit seiner innenpolitischen Argumentationslage gar nicht logisch sich verhält. Also natürlich ist es ein Klassiker zu sagen, ich werde, wenn es innenpolitisch nicht läuft, mache ich außenpolitisch was, damit ich davon ablenke. Das haben schon viele versucht, bei vielen hat es geklappt, bei Bush Senior übrigens nicht. Aber gerade seine Anhängerschaft von Trump, die ist ja radikal gegen diesen Krieg. Und trotzdem geht er ihn ein. Und versucht dann durch den ersten Angriff Israels quasi deutlich zu machen, ich musste da ja jetzt an die Seite springen, den Israelis, weil die haben ja angegriffen und die konnten ja nicht alleine oder sind ja dann auch angegriffen worden. Was ja absurd ist, wenn man sich die Armada anschaut, die er da aufgefahren hat. Die steht ja nicht zufällig da und sagt, jetzt muss ich auch einschreiten.
Also das macht ja deutlich, dass es wirklich keine durchdachte Strategie ist. Und insgesamt ist schon, beobachte ich trotzdem, wenn man sich die Gesamtdynamik anschaut, bei Trump derzeit oder in den letzten Monaten ein Wechsel auch in der Grunddynamik seiner Politik von einem wirklich America First, das heißt, Amerika kümmert sich nur um sich, wie es auch nochmal in der nationalen Sicherheitsstrategie deutlich geworden ist. Eigentlich interessiert uns nur die westliche Hemisphäre und damit ist nicht Europa gemeint, sondern wirklich der amerikanische Kontinent. Und wir interessieren uns nur für die Probleme der Amerikanerinnen und Amerikaner hin zu einem, wird America First heißt wieder, Amerika, ist der starke Weltpolizist, der die Welt gestaltet und notfalls eben auch mit Gewalt. Also es ist da schon auch ein Wechsel zu spüren.
Aber wenn wir jetzt mal zusammenfassen, also der humanitäre Ansatz zu sagen, ich unterstütze die Demonstrierenden im Iran, damit wir auch einen Regimewechsel hinbekommen, der ist schon mal nicht überzeugend als Argument. Sonst hätte er anders
Genau.
eingreifen müssen, sonst hätte er sich früher eingreifen müssen. Und jetzt zu sagen, ich habe schon mal losgeschlagen, jetzt könnt ihr den Rest machen, ist ja quasi absurd. Also das ist es schon mal nicht. Die Frage von Sicherung der Seewege, ne, da sind ja auch immer die Rebellen unterwegs und sorgen dafür, dass die Seewege gefährlich sind und dass Schiffe aufgebracht werden, dergleichen. Dafür gibt es ja schon Militäreinsätze. Das ist nichts Neues. Das ist kein Grund. Die Frage von atomarer Wiederbewaffnung, da hat Peter Neumann vom King's College gesagt, nach seiner Kenntnis ist kein Punkt erreicht, der einen Präventivschlag zum jetzigen Zeitpunkt notwendig macht. Dann haben wir noch das ballistische Raketenprogramm, das aber auch seit Jahrzehnten schon besteht und das quasi auch im Zwölf-Tage-Krieg ja schon geschwächt worden ist. Die Drohnenproduktion, die bei denen hochläuft, ja, das sieht man jetzt auch bei den Rückschlägen, aber ein Großteil von den Dingen fliegt ja nun mal auch in der Ukraine, muss man ja auch sagen. Also auch da hat man jetzt also was mich wirklich, und dann kommen wir gleich zu der völkerrechtlichen Bewertung, aber was mich tatsächlich nochmal umtreibt, ist die Frage, was will der eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt genau im Iran? Warum macht er das?
Ja, und das ist mir im Letzten auch nicht klar. Jetzt versuchen wir aber trotzdem mal kurz die Position einzunehmen der amerikanischen Administration und auch der Israelis. Und das bedeutet, die Rolle des Irans in den letzten Jahrzehnten kritisch zu beleuchten. Ich habe, und das habe ich, glaube ich, in einer früheren Folge schon mal deutlich gemacht, ich habe nicht zu den uneingeschränkten Anhängern des letzten Atomdeals gehört. Warum nicht? Weil der wirtschaftliche Gewinn, den die Iraner daraus gezogen haben, der ist auch und vor allem genommen worden, nicht um die eigene Bevölkerung zu versorgen und für mehr Bildung, mehr Wohlstand. Das hätte man ja tun können mit den wirtschaftlichen Gewinnen, die aus diesem Atomdeal erwachsen sind und der Lockerung der Sanktionen, sondern dieser finanzielle Gewinn ist genutzt worden, um die Region zu destabilisieren. Ganz, ganz viel Geld, und das empört ja auch die Iranerinnen und Iraner, ist in die Proxy-Armeen und in die sogenannte Achse des Widerstands geflossen. Das heißt, in die Hisbollah, in die Hamas, in iranische Milizen im Irak, in den Jemen. Und das hat zu einer deutlichen Destabilisierung der Region gesorgt. Das heißt, es gibt eine destruktive Rolle des Irans, und jetzt wird die Behauptung aufgestellt, der Peter Neumann widerspricht. Der Iran hat aus dem Zwölftagekrieg nicht die richtige Konsequenz gezogen, sondern er hat im Grunde genommen sich wieder auf. Also das heißt, das ist die Ausgangslage auf der Gegenseite, die in diesem Kommentar des Brad Stevens in der New York Times zum Ausdruck kommt, zu sagen, wir reagieren auf einen längst vorhandenen Krieg. Und jetzt müssen wir uns die Kriterien des Völkerrechts mal durchbuchstabieren, um zu sagen, kann da irgendwas dran sein? Weil es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, es ist alles unberechtigt, die Administration, das sind alles Idioten, und von da lohnt sich es eigentlich gar nicht, diesen Podcast aufzunehmen. Nee, wir müssen auch die andere Seite einnehmen, und jetzt müssen wir gründlich einfach die Kriterien des Völkerrechts uns anschauen, um zu sagen, ist das völkerrechtlich berechtigt? Du hast ja mit unserem Völkerrechtsprofessor gesprochen. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen?
Also ich glaube auch so, wie ich die Diskussion wahrnehme zu dem Punkt, gerade auch von Fachleuten und Safferling hat sich ja dazu auch nochmal geäußert. Die Frage, also ich habe ja auch ganz spontan gesagt, jetzt bin ich mal gespannt auf die Gründe für den Präventivschlag. Oder sei das nur was für Völkerrechts-Nerds? Also weil alle Welt ja nun auch wirklich diskutiert nach dem Motto, na ja gut, aber es sind ja auch die Bösen, die jetzt einen abbekommen. Da macht das Völkerrecht keinen Unterschied. Das Völkerrecht sieht für den Präventivschlag auch relativ klare Kriterien vor, nämlich es muss eine unmittelbar bevorstehende, umfassende Bedrohung da sein. Unmittelbar bevorstehende, konkrete, umfassende Bedrohung. So, und Das alles so, wie sie es jetzt darstellt und wie wir jetzt auch versucht haben, die Ursachen zu eruieren, geht eher so ein bisschen in Richtung, jetzt ist aber auch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt hat sich nichts bewegt und jetzt müssen wir doch mal und so weiter. Das ist keine umfassende, konkrete Bedrohung im Sinne des Völkerrechts, die einen Präventivschlag rechtfertigt. Da gibt es auch eigentlich keine zwei Meinungen. Jetzt
Ja.
kommt, um den Bundeskanzler mal zu zitieren, aber das Dilemma ins Spiel, nämlich eben das
Darf ich da
Dilemma.
vorher noch mal, darf ich dir vorher noch mal dazwischen grätschen?
Ja, klar.
Ein wichtiges Kriterium ist ja auch, wenn wir auch aus der klassischen Lehre des gerechten Krieges kommen oder des gerechtfertigten Krieges, sind ja auch die gerechten Gründe, einen solchen Krieg zu führen. Und zwar, das zieht sich durch das Völkerrecht, das zieht sich durch die Lehre vom gerechten Krieg, das zieht sich auch durch ein Motiv, das kein offiziell völkerrechtliches, aber auf der Ebene der UN ja auch eingeführtes und umstrittenes ist, der Responsibility to Protect. Da ist deutlich davon die Rede, dass der eingreift, keine eigennützige Gründe haben kann. Und dann kommen wir bei der Frage der gerechten Gründe schon, werden wir konfrontiert mit sehr wechselnden Begründungen, die Glaubwürdigkeit eines gerechten Grundes untergraben und spätestens bei der Uneigennützigkeit mit Blick auf die Administration Netanyahu und Trump, kommen einem eben auch weitere Zweifel. Und dann kommt
Genau.
natürlich noch das Kriterium zu, dass man eigentlich auch in einem solchen Fall den UN-Sicherheitsrat anrufen müsste. Da wiegst du schon den Kopf und da zeigt sich ja auch, in welcher ganz praktischen Krise des Völkerrechts wir uns im Augenblick befinden. Und da kommen wir jetzt zu den Gründen von Merz und dazu würde ich dann auch gleich zwei, drei Sachen gerne noch sagen.
Also Merz hat ja von dem Dilemma gesprochen. Damit beschreibt er ja die Diskussion. Auf der einen Seite zu sagen, wir wissen, dass es eigentlich völkerrechtlich nicht korrekt ist, was da gerade passiert. Klammer auf, wie es in Venezuela übrigens auch war, Klammer zu. Aber wir sehen, das meinte ich vorhin mit der Zweck heiligt die Mittel, wir sehen einen so großen Erfolg. Und man muss natürlich sagen, keiner kann was dagegen haben, oder es sind sicherlich einige wenige, aber aus unserer westlichen Perspektive kann niemand was dagegen haben, wenn dieses Regime Geschichte ist und ein demokratischer Iran sich in die Weltgemeinschaft einreiht. Das ist natürlich ein wundervolles Ziel und jeder würde wahrscheinlich sagen, wenn es am Ende dabei rauskommt, okay, ja, gut. Aber
Nee.
das konkrete Problem, ja, warte, ich kriege die Kurve. Aber das konkrete Problem ist, und das Völkerrecht ist schon so geschwächt. Das ist schon quasi nicht mehr existent oder wird nur noch herangezogen, wenn es denn gerade beliebt. Dass so etwas jetzt zu dulden dazu führt, dass wir das Völkerrecht insgesamt abschreiben können. Davon bin ich überzeugt.
Ja, und da geht es mir auch gar nicht um das Völkerrecht an sich, das ist ja kein Selbstzweck, sondern mir geht es um das, was das Völkerrecht schützt. Und das wird weggewischt. Also, dass es eine solche Abwägung immer auch gibt zwischen, also das Völkerrecht beantwortet nicht alle Fragen, löst nicht alle Probleme, dass es immer auch mal Situationen gibt, wo man sich möglicherweise nicht völkerrechtskonform dem Buchstaben nach, aber doch möglicherweise dem Geist nach verhält. Das war zum Beispiel in der ganzen Frage um den Jugoslawien und Bosnienkrieg ja auch der Fall, das militärische Eingreifen, einen Genozid, einen weiteren Genozid zu verhindern. Aber was jetzt passiert, ist ja im Grunde genommen, also das Völkerrecht steht einer realistischen, und da sind wir wieder realistischen Außenpolitik international, einfach entgegen. Mit dem Völkerrecht kann man nichts anfangen, das löst die Probleme nicht. Und da müssen wir uns sehr genau die Frage stellen, wenn wir mit dieser Leichtigkeit das Völkerrecht abschaffen, in welch einer Welt wachen wir dann auf? Du hast recht, wenn du sagst, und ich kann mich total anschließen oder kann das total verstehen, wenn ich von iranischen Freunden höre, wenn die Mullahs endlich weg sind, dann tanzen sie auf den Straßen. Und ich kann verstehen, dass Iranerinnen und Iraner sich freuen, wenn dieses Regime endlich weg ist. Und dass die Welt sich darüber freuen kann. Aber ich erinnere mich auch, dass Gleiches gesagt worden ist von Saddam Hussein. Da ist ein Diktator gestürzt worden. Und was war die Folge? Die Welt des Mittleren Ostens ist in ein Chaos gestürzt worden, das erst die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass der sogenannte Islamische Staat groß werden konnte. Und wir wachen in einer Welt auf, in der die militärische Intervention wieder ein völlig legitimes und normalisiertes Instrument der Politik ist. Und das ist ein, wie ich finde, zu hoher Preis. Das, wo ich mich auf jeden, und ich habe noch keine Antwort darauf, wie ich mich im allerletzten positionieren soll in dieser Frage. Das ist in der Tat aufgrund der Güterabwägung keine einfache Frage. Aber im Augenblick tendiere ich dazu zu sagen, der Preis, der dafür gezahlt wird, wenn wir das Völkerrecht so einfach abräumen, der ist einfach zu hoch. Und der letzte Gedanke aus meiner Sicht dazu, wenn wir das zum Kriterium machen, die Welt von Diktatoren zu befreien, die Welt von Leuten zu befreien, die Menschenrechte nicht achten und Menschen unterdrücken. Dann können wir noch in ganz viele Länder dieser Welt militärisch intervenieren.
Hätte da eine Liste. Wir könnten anfangen mit Turkmenistan, Südsudan, Sudan, Eritrea, Nordkorea, Syrien, Afghanistan, Jemen, Myanmar, Vietnam, Aserbaidschan und dann sind wir noch lange nicht fertig. Und das ist genau der Punkt, wo wir wieder an die Kollision kommen zwischen Interessen und Werte. Das ist ja auch immer so ein Leitmotiv bei uns im Podcast, wo es nämlich genau darum geht, wer entscheidet gerade, wo eingegriffen wird und was sind die Kriterien? Sind die Kriterien tatsächlich der Grad an Bedrohung oder ist es der Grad an Menschenrechtsverletzung? All das ist nicht greifbar. Und das Völkerrecht wird ersetzt durch Individualentscheidungen von den Staaten, die es entscheiden können, weil sie die Macht haben. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe und die das Ganze fast noch viel größer macht. Gar nicht so den Einzelfall, sondern zu sagen, wir sind auf dem Weg in ein System, bei dem der Stärkste entscheidet, wo es lang geht und wo der Stärkste entscheidet, was gut ist und was schlecht ist. Und das ist eine riesige Gefahr, wenn wir zulassen und uns gerade mal wohlfühlen darin, dass der Stärkste gerade jemand ist, der uns einigermaßen noch von den Werten her näher steht als andere. Das ist keine Ruhekissen.
Absolut. Also, und da sind wir wieder bei dem berühmten Respice wo in einer was für einer Welt enden wir, wenn das zum Lernfeld wird und wenn das zum gewohnten Muster wird, wenn diese Einzelentscheidung zu einem, um mit Kant zu sprechen, allgemein Gesetz werden wird. Und damit, glaube ich, haben wir die wesentliche Antwort auf die Bewertung dieses Einsatzes gegeben. Nochmal, nicht leichtfertig alles Blödsinn sondern im Sinne einer Abwägung glaube ich, dass der Preis zu hoch ist und man hätte noch länger versuchen sollen, mit nicht militärischen Mitteln diesen Konflikt zu lösen.
Übrigens kursiert gerade ein Video von, das angeblich Trump aus dem Jahre 2011 zeigen soll, kritisiert, dass Obama einen Schlag gegen den Iran geführt hat und gesagt hat, so ein weicher Präsident, der muss doch verhandeln, der kann doch nicht sofort losschlagen.
Ja,
Also insofern,
absolut.
ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das kursiert gerade in den Medien. Und ich würde gerne, oder ich habe die große Sorge, dass die American Disease immer noch nicht geheilt ist, nämlich zu sagen, wir gehen rein mit Militär, aber wie wir rausgehen und wie wir hinterher das Land aufbauen und mit welchem Konzept wir versuchen, hinterher vielleicht eine Stabilisierung des Landes herzustellen, diese Gedanken hat man sich wieder nicht gemacht. Und ich verstehe das nicht, dass man jedes Mal wieder diesen Fehler macht.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Dann haben wir es auf den Punkt gebracht. Bleibt uns noch festzuhalten, dass diese Folge aufgenommen haben, bevor Friedrich Merz auf Donald Trump im Weißen Haus gestoßen ist. Wer weiß, was da noch alles passieren wird und ob wir uns dann in den nächsten Tagen dazu wiedersehen werden.
Das besprechen wir beim nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Klicken Sie gerne auf Folgen, seien Sie dabei, kommentieren Sie gerne. Wir lesen das auch alles und freuen uns aufs nächste Mal. Eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.